Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Freitag, 27. März um 14.07 Uhr. In 23 Minuten öffnen die Märkte. Wie immer der Hinweis vorab auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Und wenn wir an Underlying Steak direkt beteiligt sind, sagen wir es natürlich dazu. Ansonsten über Konstrukte wie den MSCI World sind wir so ziemlich an jedem Underlying beteiligt. Lieber Dominik, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gegenüber voneinander sitzen, zumindest digital einmal. Und wie war deine Woche so?
Ja, danke. Relativ unspektakulär viel Zeit mit Programmieren verbracht, beziehungsweise mit unserem neuen Tool. Relativ wenig an den Märkten. Ich bin ja relativ hoch in Cash. Dementsprechend ist das für mich alles, geht das relativ stark an mir vorbei. Ich habe noch taktisch Shorts aufgebaut. Branchenkollegen würden sagen, intellektuelle Wetten. Fahrende Kurse.
Warte, jetzt wollte ich, ich wollte irgendwann, wenn du was gescheit sagst, das einspielen. Aber das wird nichts.
Ja. Okay. Nein, also Ich bin relativ stark in Cash, viel Short und dementsprechend, ja, rennt es ganz gut für mich derzeit. Märkte droppen. Montag haben wir ja eine Relief Rally gesehen. Ich habe es ja letzte Woche am Wochenende auch zweimal betont, einmal im letzten Podcast und auch bei mir im Substack, dass wir am Montag eine Relief Rally sehen werden. Die war genau da, weil Mr. Trump natürlich kalmierend eingeschritten ist, sobald die Märkte fallen, zaubert er irgendwelche Verhandlungen aus dem Hut, die er sich selber ausdenkt. Und die Märkte steigen und genau, bis sie dann wieder realisieren, dass das doch nicht so ist. Und das wird uns da auch wieder erwarten, aber darauf werden wir sicher im Podcast noch im Detail drauf eingehen.
Ganz genau. Lass uns vielleicht einmal, damit die Leute eine Übersicht haben, ein bisschen auf die Themen eingehen, die wir heute mitgebracht haben. Wir werden natürlich logischerweise über den Iran-Krieg und alles, was dazu gehört, plaudern. Wir müssen über das SpaceX-IPO, das möglicherweise anstehen könnte und vielleicht sogar der größte Börsengang der Geschichte werden könnte, plaudern. Wir plaudern über Google Turbo Quant und ob das Chip-Aktien killt. Darüber werden wir plaudern. Wir werden über Meta plaudern. Die haben zwei Urteile erhalten, die Social-Media-Welt verändern könnten. Wir werden über den Supreme Court vs. Trump plaudern. Da gibt es das nächste Zollchaos, das kommt auf uns zu. Wir werden über den Burggraben von Netflix plaudern und ob der nach den massiven Preiserhöhungen nach wie vor hält und ob Bitcoin jetzt das sichere Hafen ist. Darüber werden wir auch noch ein bisschen plaudern. Also Themen haben wir genug, da wird es uns nicht fad. Lass uns vielleicht einmal einsteigen mit dem Iran-Krieg. Ich gebe ein bisschen an Kontext. Wie du hast es schon gesagt, Montag ging es mal nach oben. Am Dienstag hat dann Donald Trump, oder was nicht, eh Montag, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, den 15-Punkte-Friedensplan vorgelegt. Der Iran hat den dann abgelehnt, logischerweise. Trump hat das Ultimatum jetzt verlängert von 5 Tage auf 10 Tage, warum auch immer. Brent ist oder Öl ist sehr hoch. Europas Gasspeicher sind auf einem historischen Tief, auch darüber können wir dann noch plaudern. Ja, und die OECD hebt die US-Inflationsprognose auf 4,2 statt zuvor 2,8 an. Also jede Menge Dinge, die sich da tun im Zusammenhang mit dem Irankrieg. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, der Trump verhandelt mit sich selbst, hast du gesagt. Wie siehst du jetzt, oder was ist dein Take, sagen wir so, wird es noch lange dauern, wird es nicht mehr lange dauern, was wird als nächstes passieren, was ist dein Basisszenario?
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr überrascht, dass der Markt das noch immer kauft, was er daherredet. Ich habe das schon ganz am Anfang gesagt, dass das Blödsinn ist. Es gibt von iranischer Seite nur Dementi, es gibt nichts, von offizieller Stelle gibt es nur Dementi zu den Themen. Er will halt immer kalmierend einschreiten, sobald die Märkte droppen. Ich verstehe es natürlich. Er versucht es mit allen Mitteln, das umzuhalten. Lügt halt, dass sich die Balken biegen. Ist ein Mittel, das man wählen kann. Ich sage ja auch, dass unter jedem anderen US-Präsidenten die Märkte weit tiefer stehen würden. Davon bin ich schwer überzeugt. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, am Ende wird er sagen, ja gut, die Märkte sind nicht gefallen, unsere 401ks, also die Rentensäulen sind stabil geblieben etc. Wenn es jetzt so ausgehen würde, es geht natürlich noch weiter, also ich rechne damit, dass die Märkte diese Boy Who Cried Wolf Story irgendwann einpreisen werden, dass sie sagen, okay, irgendwann glauben wir gar nicht mehr, was er daher redet, weil das war bis jetzt alles nur Floskeln, ohne irgendwie Fleisch am Knochen. Und ich denke, dass die Märkte das irgendwann überzuckern werden und dass er die komplette Glaubwürdigkeit verliert und dass es dann stark nach unten geht. Das ist so mein Basisszenario. Deshalb bin ich auch short, weil ich denke auch, dass es heute wieder weiter nach unten gehen wird, obwohl er diese Verhandlungen da ins Leben gerufen hat. Wie gesagt, der Iran kann das nicht annehmen, meiner Ansicht nach. Er wird es nicht annehmen. Und die Gegenseite, der Iran hat 5 Punkte entgegengestellt. Und einer davon ist, dass die USA öffentlich offiziell international bekunden muss, dass der Iran die Hoheit über die Straße von Hormuz hat. Also so quasi eine Peinigung zuzugeben, dass man das nicht deeskalieren konnte dort. Das sind Dinge, die passieren einfach nicht. Also okay, davon gehe ich aus.
Ja, ich gehe davon aus, dass da jetzt die Maximalforderungen am Tisch liegen und man sich da schon annähern könnte. Also vielleicht kurz gegenübergestellt, damit die Podcast-Hörer das ein bisschen haben. Die USA fordert vom Iran einen einmonatigen Waffenstillstand. Im Gegenzug könnte es Sanktionserleichterungen geben für den Rückbau des Atomprogramms, die Begrenzung des Raketenprogramms, die Wiederöffnung der Straße von Hormuz und umgekehrt die Förderungen, hast du eh schon gesagt, die Anerkennung der Straße von Hormuz an den Iran, Stopp aller Angriffe, Mechanismen gegen die Wiederaufnahme der Angriffe, Reparationszahlungen sind auch drinnen und ein Ende auf die Angriffe auf die Hisbollah-Milizen. Also das ist beides, glaube ich, für den jeweils anderen komplett irgendwie außer Reichweite.
Ja. Man ist hier viel zu weit entfernt und man wird sich hier auch nicht annähern. Der Iran hat sich 20 Jahre auf das vorbereitet und oder vielleicht sogar länger darauf vorbereitet. Ich bin schwer der Meinung, dass das weiter eskalieren wird. Ich denke auch, dass es aus taktischen Gründen natürlich jetzt ein Versuch geht. Auch wenn man weiß oder schwer annimmt, dass der Iran auf das nicht eingehen wird, kann man dann irgendwann sagen, gut, der Iran war nicht verhandlungsbereit, wir müssen weiter angreifen. Man hat halt dann wieder ein Argument, um das weiterzuführen, um das weiter zu eskalieren. Ich sehe keine Einigung, ich sehe keine Befriedung und ich sehe es einfach als weiter eskalieren.
Ja, das definitiv. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich die Gasfüllstände in Europa. Ich meine, wir haben jetzt zwar in Wien wieder eiskaltes Wetter, aber prinzipiell zeigen die Wetterdaten eh in die gute Richtung, zum Glück. Wir haben, lass mich es nochmal kurz raussuchen, wir haben einen Füllstand von 46 BCM. Zum Vergleich 2024 waren es um dieselbe Jahreszeit 77 BCM. Und wenn du dich jetzt fragst, was BCM sind, das sind Milliarden Kubikmeter sozusagen. Das ist die Maßeinheit für Erdgas und das heißt ungefähr 46 BCM. Das heißt, unsere Gasspeicher sind noch mit 25-30% gefüllt. Ende März sollten es eigentlich 35-40% sein.
Ja, das sehe ich jetzt gar nicht so das primäre Problem. Wenn sich das legen sollte, kann man das auffüllen, beziehungsweise ist ja nicht nur bei uns was nachzuholen, es ist ja weltweit was nachzuholen. Was ich eher kritisch sehe, ist der Öltransit oder Transport nach Asien, also in Australien sind die ersten 500 Tankstellen ohne Sprit. Und das lähmt natürlich nicht nur Lieferwege, alles Mögliche, natürlich nur Domestic Production oder Domestic Lieferungen in Australien, aber natürlich dann auch, keine Ahnung, Leute können nicht zur Arbeit fahren etc. Also so ganz banale Dinge, die dann passieren, wenn es mit dem Sprit eng wird. Den ersten Ländern gehen die Petroleumreserven aus, also da geht es halt wirklich weiter. Fertilizer ist noch immer ein Thema. Das bedeutet eben, dass wir bei der Düngemittelherstellung ein wahnsinniges Problem bekommen. Wir sind halt, und das muss man generell über den Kamm jetzt scheren, im Spätkapitalismus haben wir das Problem, dass wir alles so optimiert haben, Lieferketten und profitgetrimmt optimiert haben, dass jede kleine Disruption halt dann wirklich große Wellen schlagen kann. Wir sind in einer Nachkriegszeit, Weltkrieg II, von dort weg in einer absoluten Optimierungsspirale, wo wir durch Globalisierung alles vergünstigt haben, China als Werkbank der Welt verwendet haben. Das wickelt sich alles langsam nach hinten wieder ab. Eine Rückabwicklung dieser Globalisierung und dieser kapitalistischen Optimierung. Und das werden wir zu spüren bekommen. Und gerade mit dem Middle East-Konflikt hier, mit den Fertilizer-Produkten haben wir da wirklich ein Problem in der Food-Produktion, in der Essensproduktion. Das werden wir mit Sicherheit in der Headline-Inflation zu spüren bekommen. Also Christine Lagarde hat jetzt auch gestern gesagt, das ist eine Katastrophe von dem Ausmaß, das wir so noch nicht gekannt haben. Das ist jetzt noch nicht absehbar, was das für Wellen wirft. Auch wenn ich jetzt kein großer Lagarde-Freund bin, aber da muss ich halt recht geben. Wir werden den Schock, der daraus resultiert, erst sehen, wenn man es hochrechnet, zum Beispiel sind die, warte, ich habe da die Daten, wir haben Hormuz, 20 Millionen Barrel, die uns fehlen. Wir haben Refinery Shutdown, minus 8 Millionen Barrel, Damaged Refineries mit 1,4 Millionen Barrel, und dem entgegen haben wir Rettungsmaßnahmen gestellt von Strategic Petroleum Reserves, also die strategischen Rückstellungen von Öl, die mit 2 Millionen dagegen wirken, saudi-arabische Pipelines, die dagegen wirken mit 3 Millionen, die Fujairah Pipeline mit 0,5, und das war's dann im Großen und Ganzen. Im Endeffekt haben wir minus 24 Millionen Barrel pro Tag. Das ist größer als Covid mit minus 23 Millionen Barrel.
Ja, und was ist jetzt dann dein Basisszenario? Wo sehen wir den SPX in einem Monat?
Tiefer. Also ich gehe davon aus, dass er tiefer stehen wird. Deshalb bin ich auch short in allen möglichen Indizes und auf allen möglichen Underlyings, weil ich sehe, man muss es halt auch geopolitisch betrachten. Wenn man das jetzt wirklich von der Makroperspektive, aus der Vogelperspektive quasi betrachtet, und wir sind halt übergeordnet, und da sind wir jetzt wirklich tief in der Geopolitik drinnen, wir sind halt übergeordnet in einem Hegemonialmachtstreit drinnen. Es geht darum, im Endeffekt ein aufstrebendes China von dem Anspruch als Welthegemon abzubringen. Das ist primär über allem drüber gelagert. Daraus resultiert ein Stellvertreterkrieg Ukraine-Russland, wo man ukrainische Truppen ressourcenpolitisch wie militärisch binden will im Norden, dass sich die halt da in einer potenziellen Ostallianz nicht anschließen können. Genau dasselbe ist der Iran, und wenn man von dem Standpunkt ausgeht, dann weiß man halt auch, dass selbst wenn man das jetzt befrieden sollte, steht man in einem halben Jahr wieder vor dem Thema, dass man es irgendwie mit China zu tun haben wird. Das heißt, rein aus dem Standpunkt her, wäre es halt gescheiter, das jetzt einmal gescheit zu machen, unter Anführungszeichen, einmal richtig anzugehen und drin zu bleiben, um die Ziele, die geostrategischen Ziele in dem Hegemonialmachtstreit in einer unipolaren oder multipolaren Weltordnung durchzusetzen, als man befriedet das jetzt und man steht in 6 Monaten vor demselben Problem. Also ich sehe da allein aus geopolitischer Instanz keine Befriedung.
Sehr gut. Dann lass mich kurz die Charttechnik abdecken dazu. Ich sehe es ähnlich wie du. Wir haben jetzt den Durchbruch durch die 6500 gehabt. Der SPX ist eröffnet in 10 Minuten. Momentan der Future 0,57% hinten. Für mich wäre das nächste Ziel jetzt diese Zone zwischen 6000 und 6200. Auch das wäre jetzt noch kein Beinbruch. Das wären so 15% Drawdown, sagen wir, von den Hochs. Also von dem her wäre das definitiv mein nächstes Zielszenario. Ja, also wie gesagt, ich sehe das so wie du, und das ist einmal die kurzfristige Sichtweise, und ich glaube, länger als auf einen Monat, ich glaube, viel weiter sehen wir momentan eh nicht. Das heißt, ich fahre jetzt mal auf Sicht und schaue mir das einmal an, was sich da jetzt da weiter tut, und dann kann man immer noch die nötigen Schritte setzen, denke ich. Ich bin wie du, habe einen sehr, sehr großen Cash-Anteil zum Glück, das heißt, die Nachkaufmöglichkeiten, wenn dann das alles wirklich drehen sollte, wären da, aber das muss man sich natürlich anschauen.
Genau, das bitte nochmal ganz stark betonen. Das ist nicht so, als würde ich da jetzt mein Basisszenario mit 80% Wahrscheinlichkeit irgendwie sehen. Es kann in diesen politischen Märkten alles passieren. Ich betone ja auch immer wieder, dass sich das Narrativ des Marktes dreimal an einem Tag dreht mittlerweile. Es braucht einen Tweet und die Märkte steigen um 6%, 8%, 10%. Dementsprechend, ich schaue mir das wirklich sehr, sehr weit von der Seitenlinie an, bin aber strategisch ein bisschen short, und das läuft ganz gut für mich, und wenn wir weiter droppen sollten, kaufe ich unten ein, genau wie du es gesagt hast, aber ist nicht so, als würde ich da jetzt mit großem Kaliber auf Short wetten.
Sehr gut. Na, das mache ich natürlich auch nicht, ja, logisch, genau. Gut, auf Short wetten ist vielleicht das Stichwort für das nächste Thema. SpaceX IPO, der vielleicht größte Börsenbank der Börsengeschichte. Angeblich wurden die Unterlagen bei der SEC eingereicht. Die Bewertung wäre bei 1,75 Billionen. Das Zielvolumen für den Börsengang wäre 75 Milliarden. Juni 2026 könnte es soweit gehen. Und Musk will, und das ist etwas, was mich extrem stutzig macht an diesem Börsengang, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, Musk will 30% für Retail-Investoren reservieren. Also das macht mich extrem stutzig. Normal übrigens bei so Börsengängen sind das 5-10%, maximal 10% für Retail-Investoren beiseite geschaffen werden oder beiseite geschaffen, gehalten werden. Das höchste an Retail-Investoren war, wenn ich es richtig recherchiert habe, der Facebook-IPO 2012, da wurden 25% an Retail-Investoren ausgegeben. Da hat es auch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ist die Befürchtung da, dass man zu dieser Bewertung keine, nicht ausreichend institutionelle Investoren findet? Das ist das, was ich mich da frage. Was ist dein Take dazu?
Ich muss sagen, ich habe dazu keine wirkliche Meinung, außer dass ich generell an IPOs nicht partizipiere, weil mich das nicht interessiert. IPOs sind volatil. Wir haben genug IPOs gesehen, die komplett in die Hose gegangen sind, wo die Bewertung komplett überzogen war und die Aktie 90% abgestürzt ist. Ich warte da immer die Initialinvestments ab, lasse den Markt den richtigen Preis finden und wenn es dann interessant ist, steige ich ein. Aber das ist für mich nichts, wo ich interessiert bin, muss ich sagen.
Ja, also ich bin da definitiv auf der Short-Seite unterwegs, wenn das passieren sollte. Natürlich mit Optionen abgesichert, also ich würde jetzt nicht die Aktie shorten, aber 1,75 Billionen Bewertung bei einem Umsatz von 15 Milliarden, das ist über 100x, also das ist jenseits von Gut und Böse. Also das ist alles andere als gut. Noch dazu ist das ziemlich zersplittert nach wie vor, Musk zwischen Tesla, X, Dodge, gut, Dodge nicht mehr, aber SpaceX und so weiter. Und wie gesagt, mich macht das extrem kritisch, dass Retail-Investoren 30% Stake erhalten sollten. Also das ist, glaube ich, für mich eher ein Short-Kandidat. Ja.
Wie gesagt, ich habe dazu relativ wenig Meinung, weil ich in sowas nicht partizipiere, aber wenn, dann wäre ich natürlich auch hier auf der Short-Seite, weil einfach IPOs meistens nach hinten losgehen, die Bewertungen komplett überzogen sind, das normal komplett durchgehypt wird, die Institutionellen wissen das, dass der Retailer es kauft, hypen das in den Himmel und dann wird abgestoßen institutionell und dementsprechend ist das für mich einfach nicht interessant.
Alles klar. Dann mache ich das ohne dich. So, selber schuld.
Mach das.
Gut, Google ist das nächste Thema. TurboQuant killt Chip-Aktien und Software frisst Hardware, könnte man sich jetzt fragen. Zunächst einmal kurz die Einordnung, was ist TurboQuant überhaupt? Man muss jetzt da schon sehr ins Detail reingehen. Im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, und bitte korrigiert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren, wenn das nicht so ist, dann ist das einfach ein Arbeitschip, also kein Trainingschip, kein KI-Trainingschip, sondern einfach ein Arbeitschip, der einfach extremst gute Daten hat. Also er ist nicht zum Lernen, sondern er ist für die Interferenz. Er benutzt also ein fertiges Modell, wie wenn du eine ChatGPT-Anfrage machst, so weiter. Und das betrifft halt nur die Interferenz dieser Chip. Das Training bleibt nach wie vor unverändert. Da hat ja Nvidia ganz, ganz klar die Nase vorne im Training, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und Nvidia schläft natürlich auch nicht. Aber es ist dann schon in der Folge dessen, also kurz noch zur Einordnung, 6-mal weniger Speicherbedarf und 8-mal schnellere Abarbeitung hat er bei 0 Qualitätsverlust. Also das sind schon extreme Zahlen. Und da muss man sich dann schon fragen, was die ganzen Chip-Hersteller wie Micron Technology, wie SK Hynix oder Hynix, wie Samsung, die sind doch alle ordentlich gefallen nach dieser Ankündigung, ja, wie die darauf reagieren. Für uns, wir verwenden ja beide, Dominik, die KI im Moment extrem, vor allem die von Anthropic, glüht bei uns. Ist das jetzt da ein Take für dich, dass du sagst, okay, Google könnte ich auf die Watchlist nehmen, weil wenn man sich charttechnisch anschaut, ja, könnte es durchaus spannend werden.
Nein, sowas ist für mich eher ein Short-Signal für den kompletten Sektor, weil ich davon ausgehe, dass gerade für die Produzenten, dass da die Absätze flöten gehen, das, was wir schon lange besprechen. Es ist die Frage zu stellen, wo bleibt die Einnahmenseite? Es ist die Einnahmenseite dementsprechend noch nicht vorhanden. Es wird, langsam wird's, aber es ist noch nicht breitflächig so angekommen, dass die Kostenfaktoren dem entgegenstehen. Vielleicht zu dem Quantending, ich habe da jetzt auch einen Artikel gelesen, dass jetzt Apple irgendeinen Rechner rausbringt, der einen ganzen H100 ersetzt von Nvidia, wo du ein LLM direkt lokal laufen lassen kannst mit 128 Gig RAM auf einem Laptop. Das sind dann schon Gamechanger, muss man sagen, aber ich bin da nach wie vor nicht so euphorisch wie alle anderen. Ich habe da immer den Gartner Hype Cycle im Hintergrund. Die übertriebenen Erwartungen der Investoren werden meistens enttäuscht werden und das fehlt mir noch. Ich steige da erst ein, wenn da mal richtig Luft rausgelassen wurde. Übergeordnet bin ich makroökonomisch auch nicht bullish. Also wüsste ich nicht, warum ich da long gehen sollte jetzt. Also für mich, ich bin prozyklisch nicht investiert.
Ja. Für mich ist das auch jetzt nicht unbedingt ein Take. Ich habe es natürlich auf der Watchlist, Google schon als Qualitätsaktie definitiv auf der Watchlist, aber da müsste sie noch um einiges zurückkommen. Also da hätte ich gern so, ja, irgendwo zwischen 240 und 210, irgendwo hätte ich sie da gern. Dann wäre sie spannend. Momentan stehen es bei 277,16 vorbörslich. Für mich ist es insofern spannend, weil wir ja immer drüber geplaudert haben, die Hyperscaler investieren einfach viel zu viel. Ja, da gehört ja Google natürlich auch dazu. Aber vor allem eine Meta, und die Meta ist auch extremst abgestürzt, da kommen wir später eh noch dazu. Für mich lohnt sich das nicht. Und für mich ist immer mehr, kriegt immer mehr mein Apple-Deal, und du hast Apple jetzt auch gerade angesprochen, lustigerweise, mein Apple-Trade im Vordergrund. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut, ich kann es charttechnisch auch ein bisschen herunterbrechen. Also das hier ist die Aktie von Apple. Natürlich hat die aus dem Hoch auch jetzt mittlerweile eingebüßt, keine Frage. Ich messe es einfach mal aus. Also aus dem Hoch stehen wir jetzt bei -12%, haben da aber eine relativ gute Unterstützung momentan noch im Bereich von $244. Aber wenn man sich jetzt die anderen anschaut, wenn man sich eine Meta anschaut zum Beispiel, die ja investieren des Todes, und wir haben das schon immer angesprochen, dann haben wir hier einen Abverkauf aus der Spitze von sensationellen, wenn man heute geht, 32%, was viel, viel mehr ist. Eine Google ist jetzt auch nicht ganz so schwer betroffen, aber natürlich auch da immer ein bisschen im Minus. Ich glaube, dass Google noch derjenige ist, der sich das am meisten aus den Cashflows leisten kann, aber auch 20% Minus und so weiter. Also man könnte das jetzt da durchschauen, die Mark 7, es ist überall ein ähnliches Bild. Und für mich hält sich Apple einfach hervorragend, weil sie eben genau nicht diese Ausgaben haben. Und wir sehen ja jetzt da, jetzt habe ich vielleicht für meine Rechenzentrum einen Chip bestellt, der die vor dem Google-Chip rausgekommen ist. Jetzt bringt Google einen Chip raus, der 6-mal weniger Speicherbedarf hat und 8-mal schnellere Interferenz hat, bei null Qualitätsverlust. Und da frage ich mich halt, was mache ich mit den ganzen Chips, die da in dem Rechensektor sind? Die sind de facto jetzt schon in den Mistkübel zu werfen. Ich meine, ich kenne mich nicht so gut aus in diesem Bereich. Ich möchte mich da definitiv, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, unbedingt einlesen, weil ich glaube, da könnte sich doch eine historische Chance ergeben auch. Und wie gesagt, ich bin auf Apple nach wie vor bullish. Sie ist mir nach wie vor ein bisschen zu teuer leider. Also ich hätte gern, dass sie auf 2,35, 2,30 zurückkommt. Das wäre schon eher die Zone, wo ich sage, das wäre spannend. Also da müsste sie nochmal 10% fallen ungefähr. Aber ja, das für mich, und wir haben darüber oftmals im Podcast gesprochen, jetzt haben wir mit der Nachricht eigentlich die Bestätigung. Also das finde ich schon grandios, ja.
Es hat vor ein paar Wochen einen Artikel gegeben, den ich wirklich spannend gefunden habe. Die Überschrift war, es werden heute die Rechenzentren von heute mit den Schulden von morgen gebaut. Und genau das trifft ein. Also es ist, du baust halt Rechenzentren mit veralteten Chips. Also wenn sie dann fertig gebaut sind, sind alte Chips im Einsatz, weil halt in 2-3 Monaten, einem halben Jahr sind die Chips mittlerweile alt und die Schulden bleiben aber bestehen. Und du musst es halt weiter abbezahlen. Und das ist halt eine Katastrophe. Also es braucht hier Rahmenverträge mit den Produzenten, wo man sagen kann, wir ziehen die neuen KI-Zentren nur dann hoch, wenn wir in Betrieb gehen, wenn der Bau abgeschlossen ist und wir gehen in Betrieb, dann die aktuell neuesten Chips verwenden können. Dafür braucht es Rahmenverträge meiner Ansicht nach, und alles andere ist idiotisch, finde ich.
Ja, mal abwarten. Also die Prediction ist mal von uns aufgegangen, denke ich, dass das alles viel des Guten ist. Aber mal abwarten, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Bleiben wir vielleicht bei den Magnificent Seven. Meta, zwei Urteile gab es, die sensationell voran. Am Montag hat die eine Jury in New Mexico, im US-Bundesstaat New Mexico, Meta zu 375 Millionen Dollar Strafe verurteilt wegen Kinderschutzverstößen. Am Mittwoch hat dann die Jury von Los Angeles Meta und YouTube mitverantwortlich für psychische Schäden gemacht, wohlgemerkt in einem einzigen Fall nur von einer jungen Frau, 6 Millionen Strafe. Die Meta-Aktie ist um 8% abgerauscht, ist auch momentan, ich habe es eh vorher gezeigt, schwach unterwegs. Und es könnte durchaus ein noch wichtiger Meilenstein fallen, nämlich die Section 230, die besagt, dass die Plattformen nicht verantwortlich sind dafür, was drauf gepostet wird, mehr oder weniger, jetzt ganz kurz zusammengebrochen, so einfach ist es natürlich nicht. Meta, jetzt zwei Sachen, ich meine, ich weiß, du bist bei Meta auch jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dein Favorit, aber es ist halt schon extrem zurückgekommen jetzt wieder, ist charttechnisch, und das kann ich auch gleich einblenden, auf einem durchaus schon interessanten Niveau da, wo sie jetzt steht. Jetzt mittlerweile haben die Märkte offen, wir werden ein bisschen drunter, ich blende es einfach mal an. Das wäre hier. Also wir sind exakt hier jetzt da an dieser Unterstützungszone bei roundabout 540. Ja, aber durchaus spannend. Das viel spannendere Niveau meiner Meinung nach wäre fast das, was man ein bisschen drunter hat, hier bei roundabout 460, 470. Ja, das wäre fast das Spannendere. Aber ist Meta jetzt wieder tot? Weil Meta war ja schon ein paar Mal tot gesagt. Wenn man sich das hier anschaut, man hatte bei Meta schon einmal den Abverkauf gehabt und das war von August 21 ist mal runtergefallen um 76% bis November 22, nur um dann wieder ja sich zu vervielfachen. Ist das möglicherweise wieder eine historische Chance oder sagst du, naja, die Zeiten von Meta sind vorbei, weil sie ja auch bei KI massiv hinten nachwinken und eigentlich Meta ist ja der Konzern, wo man absolut gar nichts momentan von irgendeinem KI-Hype sieht. Die sind ganz, ganz hinten dran. Also von Meta und von Llama spricht kaum jemand im Moment. Plus die Gefahr dieser Section 230, dass da möglicherweise im Kongress was anderes bestimmt wird. Wie ist da dein Deck drauf?
Ja, generell muss ich sagen, bin ich, was diese ganzen Meldungen angeht, bin ich da nicht wirklich interessiert dran, weil ich eben übergeordnet zyklisch bearish bin. Also ich bin, das ist für mich Neues. Ich bin negativ, was die ganze Technologieindustrie angeht, für, weiß ich nicht, die nächsten ein, zwei Jahre, keine Ahnung, muss man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Wir haben gute Gewinne gemacht, wir sind in einem 17-jährigen Bullenmarkt etc. mit kurzer Unterbrechung zu Corona. Wir sind an zyklischen Höchstständen. Wir werden, meiner Ansicht nach, werden wir übergeordnet zyklisch abverkaufen und solange wir da keine minus 60% sehen in diversen Aktien, bin ich einfach nicht. Es muss sich gravierend was ändern an den Bewertungen, an der Industrie. Es muss sich da einiges konsolidieren. Die Schuldenlevels laufen außer Rand und Band. Also ich mache mir da eher auch um, schau dir Blackstone an, schau dir die privaten Schulden der USA an, schau dir die Staatsschulden an. Mich interessiert Technologie derzeit nicht. Also man kann diese KI-Zentren bauen, dann muss man mal die Gelder einnehmen. Mir zeigt keiner, dass er Geld verdienen kann damit bisher. Und selbst wenn sie die Produkte haben, muss die irgendwer abnehmen. Retail hat kein Geld mehr, um irgendwas zu kaufen. Die können sich nicht einmal die Car-Loans und die Student-Loans mehr leisten, geschweige denn von teilweise Mieten. Also ich bin einfach nicht long für die Geschichten derzeit. Es ist für mich einfach übergeordnet nicht interessant.
Okay, alles klar. Ja, ich sehe es jetzt vielleicht nicht ganz so wie du. Wir haben schon ähnlichen Take drauf, dass das noch durchaus runtergehen kann ordentlich. Ich glaube schon, also man hat ja, wenn man den Vergleich herziehen kann, und ich weiß natürlich, dass der ein bisschen hinkt, aber wenn man die Dampfmaschine hernimmt, war Gerede, dass man halt sagt, okay, die Dampfmaschine, die wird es nicht schaffen. Im Endeffekt hat die Dampfmaschine sich komplett durchgesetzt. Wir beide arbeiten ja auch intensiv dran. Also es kann schon sein, dass sich das irgendwann rentiert. Ich bin momentan auch eher bearish, noch sehe ich es nicht kommen. Aber auch da kann sich das Paradigma jederzeit
wechseln. Da muss ich kurz rein, nicht falsch verstehen. KI wird die Welt verändern. Mit hundertprozentiger Sicherheit, das tut sie jetzt schon. Aber die Firmen machen noch nicht den Umsatz für das, was sie an Ausgaben haben. KI wird disruptiver als das Internet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber nicht heute.
Wann? Was wird dein Take drauf?
Also schau dir einen Gartner-Hype-Cycle an. Wir sind an zyklischen Tops auch im Hype-Cycle drinnen, am Gartner-Hype-Cycle. Wir brauchen hier eine Konsolidierung wie im Jahr 2000. Vielleicht nicht so extrem, aber wir brauchen, dass es da große Kapazunder vom Markt wegspült. Wir brauchen, dass es Oracle zerreißt, zum Beispiel. Es müssen hier einige Chip-Produzenten fallen. Es muss sich hier breit konsolidieren, meiner Ansicht nach.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass es das zu Oracle zerreißen soll?
Nein, das Oracle.
Oracle, die Firma, jawohl. Ja, bin ich übrigens gespannt. Die können wir uns auch ganz kurz anschauen. Die ist nämlich charttechnisch wirklich in der Zwickmühle, meiner Meinung nach. Also kurzer Outtake zu Oracle, ORCL. Das ist nämlich wirklich spannend, weil, ich meine, da sieht man ja, wie die abverkauft wurden schon. Da ja. Können wir auch mal messen. Ja, also das ist ja schon der erste Beweis, wobei die halt ganz, ganz schlecht agiert haben auch, aber die haben schon 60% Minus. Also die wären für dich schon in der Nachkaufzone. Ich sehe aber viel mehr die Gefahr, dass man da in diese Zone bei 120, 130 und wenn man da durchbricht, also dann wird es ganz dunkel charttechnisch und dann bin ich schon sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Also da auf Oracle, ja, das wird mega spannend.
Mich würde es nicht wundern, wenn die Aktie auf Null geht, ganz ehrlich. Also ich meine, ich möchte jetzt kein Teufel an die Wand malen, aber solche Dinge verschwinden in solchen Hype-Cycling, tauchen auf und verschwinden. Cisco etc. Es gibt solche Dinge die kurzes in der Sonne standen und dann komplett vaporisiert werden. Und sowas fehlt mir noch in dem Zyklus, dass da wirklich Großes reißt.
Gut, dann warten wir auf das. Wir werden natürlich hier in diesem Podcast berichten. Also wenn du Daumen nach oben geben willst, freuen wir uns natürlich sehr. Wenn du noch nicht abonniert hast auf YouTube oder im Podcast-Player deiner Wahl, freuen wir uns auch sehr. In diesem Sinne, ja, gleich mal loslegen und sehr gerne auch weiterempfehlen auf jeden Fall. Gut, Dominik, dann kommen wir zu einem Thema, das dich wieder mehr interessieren wird. Supreme Court vs. Trump. Trump nennten die Richter Gorsuch und Barrett, die er beide eher nominiert hat und die dann gegen ihn gestimmt hat, dass sie ihn anwidern. Ja, und es gibt jetzt mittlerweile 24 Bundesstaaten, die gegen die neuen Zölle klagen. Also das ist mal schon relativ viel. Ja, jetzt kann man sagen, bleiben die Zölle am Ende übrig oder werden die wieder weggewischt irgendwann von irgendwem?
Ich glaube, die Frage ist die falsche, weil es irrelevant ist, weil er mit Notdekreten immer wieder Zölle aufrollen kann und dann hält das wieder ein Jahr. Und er, ich glaube, in der Juristerei nennt man das irgendwie Fakten schaffen. Du hast halt dann wirklich ein Jahr die Zölle, auch wenn sie dann nachher als nichtig erklärt werden etc., dann rollt die nächste Story aus und dann wirkt das wieder ein Jahr, bis das wieder annulliert wird etc. Und dann sind 4 Jahre um und wir hatten 4 Jahre Zölle. Also ich denke schon, dass er sich da ein Programm auf die Seite gelegt hat, wie er das anficht, weil er genau gewusst hat, dass es kommt. Und auch, ich glaube nicht, dass er da unvorbereitet ist. Also ich glaube schon, dass er damit rechnet, dass das angefochten wird und dass er da irgendwas im Petto hat, was er wieder ausspielt und das geht dann wieder ein Jahr weiter. Ob das rechtens ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier und das wird dann im Nachhinein entschieden.
Also das sehe ich komplett anders. A, hat er keinen Plan, überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Er taumelt von einem ins andere einfach rein.
Die ganze Wir haben jetzt Zölle.
Ja, Section 122 Zölle, 150 Tage, dann ist Schluss mit denen. Und da bis dahin muss er sich was anderes einfallen lassen. Dann.
Ja, der wird mit was anderem kommen.
Ja, hundertprozentig wird er mit was anderem kommen, aber das ist halt, er kann halt den Kongress nicht ewig umgehen, glaube ich, und das wird sein großes Problem auch. Und er taumelt immer mehr in Richtung dieser Midterms. Und das wird ihm halt das
Aber glaubst du wirklich, dass er nicht darüber überlegt, was passiert, wenn die 150 Tage abgelaufen sind? Glaubst du, er denkt an das nicht?
Natürlich denkt er an das. Das ist ja wieder was anderes. Das glaube ich natürlich schon. Aber ich glaube nicht, dass er irgendeine sinnvolle Variante dann aus dem Hut zaubern kann, weil sonst hätte er es ja jetzt schon aus dem Hut gezaubert. Warum muss ich jetzt da 150 Tage Übergangszölle mit irgendeiner Section 122 machen, wenn ich schon einen längerfristigen Plan hätte? Das widerspricht sich ja. Also dann würde ich ja sofort den längerfristigen Plan umsetzen.
Ja, vielleicht gibt es den auch gar nicht. Vielleicht ist wieder der Plan auch nur Salamitaktik.
Ja, natürlich. Das meine ich ja. Also er hat keinen Plan. Das ist genau das, was ich meine. Er hat absolut keinen Plan. Ja. Aber gut.
Ja, das habe ich damit auch sagen wollen, war egal.
Okay, alles klar. Ja, das ist halt, also für mich ist das halt der nächste Punkt, wobei der ist ja momentan sowieso ein bisschen natürlich durch die ganzen Ereignisse in den Hintergrund gerückt, genauso wie die Epstein-Files. Also das kommt ihm ja auch ein bisschen entgegen, dass darüber jetzt im Moment eigentlich kaum jemand plaudert.
Gut. Ja, absolut. Also den Krieg wälzt man natürlich über alle anderen Baustellen drüber, die sich da auftun. Spielen ihm natürlich sehr in die Hände. Ja,
ja bis zu der Mitte am Saal. Dann ist vorbei mit Spaß. Aber
ja, also Approval Rate sinkt ja, ist im freien Fall logischerweise. Wobei im freien Fall ist auch übertrieben. Ich glaube 40% oder so, aber ist halt, ja. Wie bei jedem Präsidenten sinkt es nach der Inauguration, nach der Angelobung. Aber mich wundert es eh, dass noch so viele Amerikaner da noch positiv gestimmt sind anscheinend. Ich hätte eigentlich mit einem stärkeren Abfall gerechnet, weil ich auch der Meinung bin, dass die Amerikaner kriegsmüde sind und sie auch sagen, dass der Iran-Krieg zu weit geht in diversen Votings. Also mich wundert es eigentlich, dass die Approval Rate nicht weiter unten ist, ob die nicht irgendwie gefaked ist auch wieder, keine Ahnung, aber...
Ja, gut, wir können halt von Europa aus ziemlich schwer in die innenpolitische Situation von Amerika und diversen Bundesstaaten reinschauen. Also ich glaube schon, dass da noch bevor in gewissen Bereichen wieder nach wie vor gut ankommen, denen werden seine Änderungen von Gesetz und so in die Hände spielen. Also die 40% sind eh schon recht tief, finde ich. Ich glaube halt, dass es so tief ist, dass du das auch nicht mehr mit dem Helikoptergeld retten kannst, weil das war ja, glaube ich, seine Grundannahme. Ich schenke jedem Amerikaner, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Dollar und dann werden sie mich schon wieder wählen. Ich glaube halt, dass das bei dieser Approval Rate halt einfach nicht mehr funktionieren kann. Aber werden wir sehen.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er hat ja auch irgendwann mal was von einem nächsten Term gefaselt. Mal schauen, was da alles erwartet.
Ja, aber wenn jemand das noch rumreißen kann, das muss ich ja sagen, und du weißt, ich bin kein Freund von ihm, dann ist es definitiv er. Ja, also wenn das noch gehen sollte, dass ich träume das schon noch zu, dass er auch die Midterms noch in irgendeiner Art und Weise auf seiner Seite holt. Aber da muss jetzt halt alles nach Playbook funktionieren, und wie gesagt, ich glaube, dass das Playbook nicht vorhanden ist. Das ist das Hauptproblem.
Ja, vielleicht ist das Playbook einfach Krieg ausweiten und Wahlen aussetzen. Vielleicht ist das das Playbook.
Ja, da müsste Krieg im eigenen Land haben, glaube ich, eher. Und das könnte schon das wäre dann ein Bürgerkrieg. Glaubst du nicht? Glaubst du, dass der Irankrieg reicht, um das auszusetzen?
Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht eingelesen genug in das Thema, aber.
Ja. Also ich glaube, das wäre zu wenig. Ja, das wäre zu wenig. Aber gut. Gut, dann möchte ich einen kurzen Exkurs machen zur Netflix-Aktie. Wir haben ja auf eine Stunde Freiheit, und falls du noch nicht bei einer Stunde Freiheit dabei bist, freuen wir sich, wenn du dazu kommst. Du findest den Link natürlich in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung, und da haben wir ja den Fundamental Analyse Hub. Du hast mich schon infiltriert mit deinem Substack. Haben wir den Fundamental Analyse Hub, und wir sprechen da ja immer wieder vom Burggraben, und es spielt sich gerade ein Live-Schauspiel bei der Netflix-Aktie ab, und da wird man sehen, ob die jetzt diesen Burggraben haben oder nicht. Ja? Denn die erhöhen ihre Preise, und zwar das Werbeabo steigt um $1, muss man von 8,99 plus $1, das Standardabo von 19,99 plus $2 und das Premiumabo von 26,99 plus $2. Das heißt, wir haben ja 10 bis mehr Prozent Erhöhung in den Abo-Modellen, und das kannst du halt eigentlich nur machen, wenn du wirklich einen großen Burggraben hast, weil sonst laufen dir halt die Abonnenten normalerweise davon. Wir sprechen immer davon, dass die Mittelschicht halt immer weniger Geld hat, und wenn ich dann ein Premium-Abo habe, dann kostet mich das mittlerweile 27 Euro, Dollar. Wenn ich dann noch dazu rechne, dass ich wahrscheinlich auch viele noch Disney Plus und keine Ahnung, wie die ganzen anderen Streamer, HBO und so weiter haben, dann hast du halt bald $100, $150 an Streaming-Kosten, und das ist dann halt für viele meistens schon zurück. Die Aktie steigt im Moment mit 1,30%, aber da kann man jetzt halt drauf schauen in den nächsten Monaten. Also ich würde die nächsten 2-3 Quartalsergebnisse da wirklich mal mir anschauen, und wenn das hört und wenn die Churn ist nichts anderes als die Kündigungen der laufenden Abos sozusagen, wenn die nicht massiv steigt, dann haben die wirklich einen ganz, ganz großen Burggraben, und dann könnte das von der Netflix-Aktie wirklich der nächste Schwung nach oben sein. Netflix hat ja ordentlich verloren, wir können uns auch da den Chart anschauen, ordentlich verloren, auch aus der Spitze. Er hat ja den Bieterkrieg da verloren, auch, und viele sagen zum Glück. Also man hat ja da auch aus der Spitze fast 45% verloren, 43-44%. Ist jetzt natürlich wieder ordentlich nach oben gestiegen, aber man hat halt noch Potenzial nach oben. Und wenn sich das jetzt ausspielen sollte, dann könnte es natürlich spannend werden. Für mich ist auch die Netflix-Aktie noch ein bisschen zu teuer. Man sieht sogar noch, ich habe hier bei roundabout $65 meinen Nachkaufalarm. Das wäre für mich optimal gewesen. Da wär's spannend gewesen, langfristig einzusteigen, aber ja, aus dem ist, wie gesagt, nichts geworden. Also, das können wir uns anschauen. Ich weiß nicht, ob du da einen Take dazu hast oder nicht. Wahrscheinlich ja nicht.
Ja, auch nicht wirklich. Wie gesagt, ich betone es nochmal, ich bin übergeordnet bearish für alles, was Zyklik angeht. Jetzt kann man sagen, Brot und Spiele, Entertainment-Industrie, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt breit in Cash und ein bisschen short und der Rest in physischem Gold. Ich bin so defensiv wie noch nie, und mich lassen solche Themen gerade relativ kalt.
Okay, letztes Thema. Lässt dich auch Bitcoin kalt? Einmal versuche ich es noch. Jetzt lässt dich auch kalt. Okay.
Ziemlich, ja. Ich bin gerade wieder überlegen, short zu gehen. Ich habe es ganz kurz probiert. Hat nicht funktioniert für mich. War technischer Trade. Bin aber natürlich, weil es eben prozyklisch ist, also natürlich höchste Korrelation mit dem dreifach gehebelten Nasdaq. Bin also da auch übergeordnet bearish. Dementsprechend interessiert mich das auch gerade wenig, außer vielleicht auf der Short-Seite, bin aber nicht involviert gerade.
Okay, ja, spannend wäre, wenn überhaupt auch für mich die Short-Seite. Ich blende auch da kurz den Chart ein dazu, der durchaus interessant ist, aber ich muss ganz offen...
Bear-Flag, wenn wir da durchbrechen.
Ja, Bear-Flag, beziehungsweise Base, wie auch immer du es nennen willst, also man könnte jetzt auch natürlich hier wieder eine Flag anzeichnen. Also ich glaube, das tut gar nicht so viel zur Sache, aber es könnte natürlich auch jetzt gerade eine Flag sein, dann würden wir jetzt schon durchbrechen, mehr oder weniger. Ich mache das einmal ein bisschen sauberer hier. Aber was das große Problem ist an Bitcoin, ich sehe halt dann schon irgendwann den Boden kommen bei 55.000, und das Chancen-Risiko-Verhältnis lohnt sich halt jetzt nicht wirklich. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich steige hier unterhalb ein, dann müsste ich den Stop ja irgendwo da oben hinsetzen, und dann hätte ich nicht nicht einmal ein 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis, dass ich hier bis zu meiner Zielzone mehr oder weniger bekommen würde. Das heißt, für mich ist es definitiv kein Short-Ready-Moment, es sei denn gehebelt, vielleicht mit Optionen, das könnte man sich noch überlegen. Aber ich sehe die 55.000 als extrem spannend an und bin schon gespannt, ob da der Kurs hingeht. Für mich wäre es super, weil da würde ich dann in eine erste Tranche wieder, also ich bin schon in Bitcoin investiert, definitiv schon lange Zeit. Ich glaube, ich bin ungefähr mit 15.000, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal nachschauen, wie viel eingestiegen bin. Also noch ordentlich im Gewinn, aber 55.000 wäre halt für mich schon ein spannendes Nachkaufniveau, definitiv.
Gut. Ja, genau, das ist das Problem, was du gerade ansprichst, warum ich in dem Trade auch nicht drinnen bin, weil es vom CRV her einfach nicht attraktiv ist. Er steht zu tief, dementsprechend ist die Downside jetzt nicht mehr so groß zum Stop-Loss, den man setzen muss. Es ist für mich ein zyklisches Asset. Ich bin zyklisch übergeordnet bearish und dementsprechend nicht investiert. Es gibt vom CRV bessere Trades. Da bin ich in den Indizes short, auf ein paar Underlyings. Bitcoin derzeit nicht. Langfristig bin ich bullish, aber kurzfristig, mittelfristig nicht.
Super. Ja, dann teile uns gerne deine Meinung zu diesen Themen mit. Schreib's gerne in die Kommentare. Du kannst es auf YouTube tun, du kannst es auf Spotify tun. Wie gesagt, bewerte uns sehr gerne und lass uns dein Feedback da und teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne. Dominik, ich sage wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die es bisher mit uns beiden ausgehalten haben und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns nächsten Samstag wieder. Ciao, ciao.
Ciao.